noch kurz Ihre Aufmerksamkeit. Möchten Sie mit dem Sicherheitsverkehr Ihres Flugzeugs vertraut machen?
Ein Nachmittag im Oktober. Am Frankfurter Flughafen rollt eine Maschine der Lufthansa zur Startbahn. Fast alle 364 Plätze an Bord der Boeing 747 sind belegt. Vor den Passagieren von Flug LH498 liegen knapp 12 Stunden, bevor die Maschine dann in Mexiko-Stadt landen wird. Die Strecke über den Atlantik gehört zu den weitesten im Netz der Lufthansa. Deswegen sind die Tanks des riesigen Flugzeuges bis an den Rand gefüllt. Knapp 200 Tonnen Kerosin sind an Bord. Das Kerosin für den Langstreckenflug ist aus Sicht von Klimaschützern ein ökologischer Albtraum. Es wird aus fossilem Rohöl erzeugt. Bei der Verbrennung im Triebwerk wird unter anderem klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Das soll sich in Zukunft ändern. Weltweit setzen Regierungen und Unternehmen darauf, neue Technologien in die Flugzeuge zu bringen. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Und ähnlich wie im Straßenverkehr lautet die große Frage: Strom oder Sprit? Also Elektromotoren oder verbesserte Verbrenner, die mit neuartigem Kerosin fliegen. Bei Deutschlands größter Fluggesellschaft will man vermehrt sogenanntes SAF einsetzen. Das steht für Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltig erzeugtes Kerosin. Unter anderem wird es momentan aus Frittenfett gewonnen, so Heiko Reitz, Chief Customer Officer bei der Lufthansa.
Wir haben unterschiedlichste Quellen. Beispielsweise können wir alte, genutzte Speiseöle verwenden. Die kann man wieder aufbereiten und dann wird das Flugzeugkerosin, also ein ganz spannender Prozess. Es bleibt aber grundsätzlich eine Herausforderung in der Branche, die Mengen zu produzieren, die notwendig sind, um die Beimischungsquoten langfristig zu erfüllen. Und wir als Lufthansa sind sehr angestrengt, an jeder Stelle so viel Material und Saft zu bekommen. Aber da braucht es auch die Unterstützung von allen Beteiligten, dass wir dort mehr Mengen bekommen.
Vor allem aber müsse der Preis nach unten, sagt Heiko Reitz. Sustainable Aviation Fuel ist bisher nur in sehr begrenzten Mengen vorhanden. Es kostet im Vergleich zum herkömmlichen fossilen Kerosin ein Mehrfaches. Deswegen sind die Fluggesellschaften bisher zögerlich. Aber auf Dauer führt an diesem SAF kein Weg vorbei, zumindest in der Europäischen Union. Denn ab dem kommenden Jahr sind hier verpflichtende Quoten vorgeschrieben. Reitz sagt, das sei auf der einen Seite gut für die Umwelt, berge aber ein wirtschaftliches Risiko für europäische Airlines, die den teuren Nachhaltigkeitssprit tanken müssen.
Was wir mit der jetzigen Regelung haben, ist, dass große Umsteigeflughäfen, die sich außerhalb Europas befinden, bevorteilt werden. Das heißt, man tankt dieses SAF nur bis zu diesem Flughafen und das restliche Stück dann weiter nicht mehr mit SAF. Und das ist nicht im Sinne der Umwelt oder im Sinne einer Gleichbehandlung der Airlines.
Ortswechsel nach Oberpfaffenhofen. Am kleinen Flughafen westlich von München ist soeben eine große Propellermaschine gelandet und zum Hangar des DLR gerollt, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Es ist ein Forschungsflugzeug. Regina Pusoll, Ingenieurin bei der Deutschen Aircraft, dem ebenfalls in Oberpfaffenhofen ansässigen Hersteller des Fliegers, begleitet mich zu der Maschine.
Das ist die D328 Uplift. Das ist eine Forschungsplattform, die dem DLR gehört. Und wir begleiten gerade die Integration für Flugtestinstrumentierung, damit das DLR in Zukunft neue Technologien ausprobieren kann.
Zu diesen neuen Technologien gehört der Einsatz von SAF, Sustainable Aviation Fuel der neuesten Generation. Das wird nämlich nicht mehr aus Altöl oder Frittenfett hergestellt, sondern mit einem revolutionären Verfahren namens Power to Liquid, kurz PTL.
Das ist ein ganz nachhaltiger Treibstoff, der in der Zukunft verfügbar sein wird. Der wird hergestellt aus CO2 aus der Luft, aus Wasserstoff, den man mit erneuerbaren Energien herstellen kann. Und da kann ich die CO2-Bilanz um bis 95% reduzieren. Und wir möchten gerne wissen, ob dieser Treibstoff auch wirklich für die Rußbildung so gut ist. Denn wir erwarten, dass die Rußbildung sehr stark reduziert wird, weil der Treibstoff keine Aromaten enthält. Aromaten ist das, was am Kerosin stinkt. Ich sage es mal ganz deutlich. Das, was typisch nach Kerosin riecht, das sind Aromate. Das sind zyklische Kohlenwasserstoffe. Die sind einfach im fossilen Kerosin drin. In einem synthetischen Treibstoff sind die aber nicht drin. Und wir wollen sie eigentlich auch gar nicht. Die haben eigentlich gar keinen Vorteil. Nur hat sich bisher die Luftfahrt darauf ausgerichtet, dass die Aromate eben im Treibstoff drin sind. Und dementsprechend sind alle Systeme dafür ausgelegt.
Regina Prusoll ist an diesem Nachmittag nicht alleine zum Interview erschienen. Neben ihr steht Christiane Vogt, Professorin am DLR-Institut für Physik der Atmosphäre. Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit der Frage, welche Schadstoffe in welchem Umfang auf das Klima einwirken. Und da gäbe es eben nicht nur das viel zitierte CO2. Eine mindestens ebenso schädliche Wirkung haben nämlich Rußpartikel, die man vom Boden aus als Kondensstreifen sieht.
Kondensstreifen entstehen, wenn es besonders kalt und besonders feucht in 10 Kilometer Höhe in der Atmosphäre ist. Auf den vom Flugzeug ausgestoßenen Rußpartikel kondensiert Wasser auf und dann entsteht Eis in diesen kleinen Wassertröpfchen. Die Eiskristalle wachsen an und verbreitern sich und bilden solch sogenannte Kondensstreifen oder Kondensstreifenzirren.
Und so malerisch diese Kondensstreifen am blauen Himmel aussehen mögen, für das Klima sind die weißen Linien schlecht.
Im globalen Mittel wirken Kondensstreifen wärmend und eventuell sogar mehr wärmend als der gesamte CO2-Ausstoß der Luftfahrt seit Anbeginn der Luftfahrt.
Deswegen sei es so wichtig, dass in Zukunft möglichst viel herkömmliches Kerosin durch synthetischen Sprit ersetzt wird, bei dessen Verbrennung weniger Schadstoffe entstehen. Eine wichtige Rolle soll dabei das Städtchen Leuna in Sachsen-Anhalt spielen. Im dortigen Chemiepark startete vor wenigen Wochen der Bau einer PTL-Raffinerie, also einer Anlage, die aus grünem Strom und CO2 nachhaltiges Kerosin erzeugt. Eine Pionierleistung, sagt Projektleiter Manfred Aigner vom DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Diese Forschungsanlage in Leuna, die wird die größte ihrer Art sein. Es ist auch die erste, die diesen gesamten Prozess mal komplett aufbaut, in einem Maßstab, der eben über die Laborgröße hinausgeht. Allerdings gibt es natürlich viele Länder, in denen diese Dinge auch untersucht werden. Und zum Beispiel in den USA laufen große Anstrengungen. Und es wird relativ enges Rennen geben, wer dann am Ende an der Spitze liegt.
Ursprünglich wollte die Bundesregierung in Leuna eine Milliardensumme investieren. Die Berliner Ampelkoalition hatte das PTL-Projekt zu einem Technologieleuchtturm erklärt, zu einem Aushängeschild für den Nachhaltigkeitsstandort Deutschland. Doch dann kam die Haushaltskrise und aus der vollmundig versprochenen Milliardenförderung wurde ein Investitionchen im Millionenbereich. Deswegen muss Projektleiter Manfred Aigner deutlich kleinere Brötchen backen als geplant.
Wir wollen ursprünglich 10.000 Tonnen produzieren, jetzt sind wir bei 2.500 Tonnen pro Jahr, also 3 Millionen Liter entspricht das, und haben andere Dinge zurückgestellt. Das heißt, ja, es reicht, es hätte schöner sein können, aber es reicht.
Es hätte also schöner sein können, sagt DLR-Wissenschaftler Manfred Aigner. Damit formuliert er eher vorsichtig, dass die Anlage in Leuna in ihrer heutigen Form eigentlich ein gebrochenes Versprechen der Ampelregierung ist. Denn die hatte im November 2021 in ihrem Koalitionsvertrag explizit gelobt, Milliardensummen in die Erforschung und Entwicklung von PTL-Anlagen zu stecken, um Deutschland hier eine globale Führungsrolle zu sichern. Das Geld dafür sollte aus sprudelnden Steuererträgen aus dem Luftverkehr kommen. Wörtlich heißt es im Koalitionsvertrag:
Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer werden wir für die Förderung von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen, strombasierten Flugkraftstoffen sowie für Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung im Luftverkehr einsetzen.
Diese Pläne hätte auch die Oppositionelle Union mitgetragen. Immerhin war sie es, die unter Kanzlerin Angela Merkel die Luftverkehrsabgabe eingeführt hatte, die dem Staat Jahr für Jahr rund 2 Milliarden Euro in die Kasse spült. Doch dieses Geld fließt, anders als versprochen, nicht in eine nachhaltige Luftfahrt, sondern es wandert in den allgemeinen Bundeshaushalt. Stattdessen wurde bei der Forschung an PTL-Kraftstoffen gekürzt. Auf Anfrage erklärte das zuständige Bundesministerium für Digitales und Verkehr lapidar, aufgrund der Haushaltslage könne man Fördermaßnahmen eben nicht mehr im geplanten Umfang durchführen. Wie sehr das Thema synthetisches Kerosin für die Bundesregierung an Bedeutung verloren hat, das zeigt auch eine Recherche auf der offiziellen Webseite ptl-roadmap.de, an der gleich 4 Bundesministerien beteiligt sind. Dort ist zum Beispiel beim Stichwort Leuna immer noch von 10.000 Tonnen im Jahr die Rede, obwohl die Kapazität längst um 3/4 auf 2.500 Tonnen gekürzt wurde. Eine verpasste Chance, kritisiert der bayerische Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl von der CSU, ein ausgewiesener Experte für Luft- und Raumfahrtthemen.
Im Bereich der Luftfahrtforschung ist die Ampel tatsächlich keine Fortschritts-, sondern eine Rückschrittskoalition. Sie haben sich ursprünglich mit der Branche darauf verständigt, klimaneutrales Fliegen zu fördern, die Forschung in diesem Bereich zu intensivieren und dafür die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer zu nehmen. Jetzt steigen die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer mehr als gedacht. Gleichzeitig sinkt der Anteil für Forschungsausgaben in diesem Bereich. Das passt nicht zusammen und ist ein echter Wortbruch.
Der Vorwurf des Wortbruchs kommt übrigens nicht nur von der politischen Opposition, sondern er zieht sich quer durch die deutsche Luftfahrtbranche. Egal, mit wem ich für diese Reportage gesprochen habe, nahezu alle Manager von Fluggesellschaften, Forschungseinrichtungen, Flugzeugbauern oder Zulieferern äußern sich zumindest in Hintergrundgesprächen frustriert. Einige tun das auch ganz öffentlich, zum Beispiel Just Lammers. Als Chef des Münchner Flughafens und Mitglied im Präsidium des Branchenverbandes BDL wirft er der Ampel vor, die Führungsrolle zu verspielen, die Deutschland im Moment noch bei Technologien für das Fliegen der Zukunft habe.
Für mich persönlich eine riesige Enttäuschung. Als ich BDL-Präsident war, saßen wir noch in Hamburg am Luftverkehrstag mit der Bundesregierung und der Bundeskanzler persönlich hat nochmal gesprochen und wir wissen, dass im Koalitionsvertrag steht es ja drin, explizit diese Gelder sollen zurückfließen in die Industrie zum Aufbau, klimaneutrales Fliegen, SAF, all die Stichworte, die wir immer schön hören. Nichts davon ist gekommen. Das Geld geht in den allgemeinen Haushalt, kommt nicht zurück in die Industrie. Also das ist ganz, ganz bitter und muss man wirklich in der Deutlichkeit sagen, da ist nichts realisiert worden.
Dabei sei völlig klar, dass die Luftfahrt gerade vor Technologiesprüngen stehe. Das eine seien saubere, synthetische Kraftstoffe für herkömmliche Flugzeuge, sagt Lammers. Daneben aber gäbe es auch völlig neue Ansätze. Etwa elektrisch angetriebene Flugzeuge. Und hier müsse man als Staat investieren, gerade wenn man sich als Koalition vollmundig den Themen Nachhaltigkeit und Fortschritt verschrieben habe.
Luftfahrt hat mal begonnen, da hätte man auch nicht geglaubt, dass das funktionieren kann. Insofern glaube ich auch, gerade bei der Antriebstechnologie werden wir ganz viele Dinge nebeneinander sehen. Wir werden vor allem für die Langstrecke sicherlich SAF sehen, aber gerade für kürzere Strecken, Kurzstrecken, für kleinere Flugzeugbaumuster mit anderen Antriebsmöglichkeiten, Elektrofliegen, hybride Technologien, Wasserstoff. Also ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten und das ist ja genau das, was wir wollen. Die ganze Branche will dekarbonisieren, jeder Flughafen tut ganz viel, die Airlines tun viel. Ich glaube fest daran, wir werden das sehen. Das wird jetzt nicht im nächsten Jahr sein, aber ich denke, Ende der 20er Jahre, in den 30ern werden all diese Innovationen dann auch Einsatz finden und plötzlich wird man sich wundern, was plötzlich vielleicht alles so fliegt und auf welcher Basis.
Eine der Zukunftsvisionen für eine saubere Luftfahrt entsteht im oberbayerischen Voralpenland. In einem Industriegebiet am Ortsrand von Holzkirchen entwickelt das Startup Veridian ein elektrisch angetriebenes Regionalflugzeug, das noch in diesem Jahrzehnt erstmals abheben und dann an Kunden ausgeliefert werden soll. Im Sommer hat die Firma ein Batterieforschungszentrum eröffnet. Mit dabei der bayerische Staatskanzleiminister Florian Herrmann.
Mobilität wird steigen, die Zahl der Menschen auf dieser Erde wächst und die Menschen sind einfach mobile Wesen. Und dann ist die Antwort doch immer, das mit Technologie zu lösen. Und das heißt eben mit CO2-neutraler Technologie, elektrisch. Und diese Lösungen werden hier sehr, sehr interessant erarbeitet.
Der Markt für solche elektrischen Flugzeuge sind nicht etwa Transatlantikflüge, sondern eher die Alltagsstrecken von Millionen Geschäftsreisenden in Europa. Sebastian Seemann, der Co-Geschäftsführer von Veridian, nennt ein Beispiel. Wer etwa von Schweinfurt nach Straubing will oder muss, brauche dafür mit dem Auto gut 3 Stunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es noch länger und das mit mehrfachem Umsteigen. Für genau solche Strecken will das Start-up künftig ein elektrisch angetriebenes Regionalflugzeug anbieten, das in etwa so aussieht wie ein heutiger, schmaler Motorsegler.
Ja, zuallererst mal ist es ein Rumpf, in dem insgesamt nur 9 Passagiere sitzen. Und das klingt nach sehr wenig. Man muss aber auch dazu sagen, es ist genau das, was heute mit elektrischen Flugzeugen Sinn ergeben wird. Denn von einer Idee muss man sich von Anfang an verabschieden. Die wäre, dass man riesige Flieger baut und damit dann an den großen Flughäfen dieser Welt Leute einsammelt und damit über den Atlantik fliegt. Das wird nicht passieren. Das wird vermutlich batterieelektrisch nie passieren. Das Gegenteil wird allerdings sehr wohl passieren, dass man wenige Passagiere von genau den kleinen Regionalflugplätzen Bayerns zum Beispiel, also von Straubing, von Bamberg, von Oberpfaffenhofen, abholt, die zu einem anderen dezentralen Ort fliegen wollen oder überhaupt reisen wollen zuallererst mal und denen eine neue Art der Mobilität anbietet.
Die Gründer und ihre Investoren sind überzeugt, dass es für solche Elektroflugzeuge einen Markt gibt. So haben mit Ländern wie Schweden, Norwegen und Dänemark erste Staaten in Europa vorgeschrieben, dass Flugzeuge im Inlandsverkehr künftig CO2-frei unterwegs sein müssen. Andere Länder dürften folgen. Das Marktpotenzial sei deshalb riesig, zeigt sich Sebastian Seemann überzeugt.
In Deutschland reisen jedes Jahr 1,4 Milliarden Menschen in den Streckenbereichen, die unser Flugzeug schaffen kann. Also in der Größenordnung 500, 600 Kilometern. Und die allermeisten davon fahren mit dem Auto. Wir müssen gar nicht alle davon erreichen. Wir müssen nur diejenigen erreichen, die beispielsweise keine gute Möglichkeit haben, auf ein anderes Verkehrsmittel zu setzen.
Während Sebastian Seemann von Viridian den Besuchern in Holzkirchen derzeit nur Computeranimationen seines geplanten Elektrofliegers zeigen kann, wird in Gauting schon eifrig geschraubt, genietet und gefräst. Auch Lilium setzt auf Flugzeuge, deren Motoren mit Strom angetrieben werden. Ziel von Firmenchef Klaus Röwe ist es, Kunden in aller Welt ein revolutionäres Regionalflugzeug anzubieten. Das könne dort eingesetzt werden, wo es viel zu teuer und langwierig wäre, direkte Straßen- oder Bahnverbindungen zu bauen.
Wo sie heute keine vernünftige Infrastruktur haben oder wo sie keine schaffen können, weil Wasser dazwischen ist zum Beispiel, weil Berge dazwischen sind oder weil die Genehmigungsverfahren einfach irrsinnig lange dauern würden, sodass sie da nie zu Potte kommen.
Das elektrische Fliegen habe zumindest auf solchen relativ kurzen Strecken eine große Zukunft. Darüber scheint man sich in der Branche einig zu sein. Doch warum sind hier dann vor allem junge, vergleichsweise kleine Firmen wie Viridian oder Lilium aktiv und nicht die Branchenriesen wie der Airbus-Konzern? Lilium-Chef Klaus Röwe erklärt es sich mit unterschiedlichen Firmenkulturen. Als früherer Top-Manager bei Airbus weiß er, dass Großunternehmen lieber Bewährtes weiterentwickeln, als viel Geld in riskante Zukunftsprojekte zu stecken.
Also ich glaube, das ist recht typisch und auch gut so, weil was wir machen, ist hoch innovativ und eine große Firma wie Airbus würde so einen radikalen Schritt nicht gehen.
Allerdings könnte dieser Innovationsschritt kurz vor dem Ziel noch scheitern, denn Lilium droht das Geld auszugehen. Wenige Monate bevor die ersten Maschinen ausgeliefert werden könnten, musste die Firma bekannt geben, dass sie vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Einer der Gründe für den Gang zum Insolvenzrichter? Vor etwas mehr als einer Woche hat die Bundesregierung dem Unternehmen eine Kreditbürgschaft über 50 Millionen Euro verweigert. Vor allem der grüne Koalitionspartner sperrte sich. Begründung: Beim Elektroflieger von Lilium handle es sich um ein Nischenprojekt für Reiche, ein Flugtaxi. Dem widerspricht Firmenchef Klaus Röwe.
Ich weiß zwar nicht, was man sich landläufig unterm Flugtaxi vorstellt, er passt nur nicht auf unser Produkt, weil ein Taxibetrieb üblicherweise etwas ist, wo man eine sehr kurze Strecke zurücklegt mit einem oder zwei Passagieren an Bord. Bei uns ist die Intention eine ganz andere. Wir wollen ein Regionalflugzeug bauen, was längere Strecken zurücklegt. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, ein Flugzeug zu bauen, was 6 Passagiere hat, was gleich 175 Kilometer fliegen kann.
Ob dieses Flugzeug von Lilium dann Made in Germany sein wird, das ist allerdings seit der drohenden Pleite offen. Das Unternehmen braucht dringend frisches Geld, will man aus der Insolvenz in Eigenverwaltung herauskommen. Zwar hatte auch der Freistaat Bayern 50 Millionen Euro als Bürgschaft zugesichert, um die inzwischen mehr als 1000 Arbeitsplätze in Gauting zu halten. Diese Zusage war aber an eben die Bürgschaft aus Berlin gebunden, die nun verweigert wurde. Entsprechend konsterniert zeigte sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern.
Natürlich ist das ein innovatives Unternehmen und die ganze Luft- und Raumfahrtbranche sucht natürlich auch nach Leuchttürmen und das wäre einer gewesen, das ist bis heute einer. Nicht nur, dass er sehr viele Menschen beschäftigt hat, sondern eben in einem sehr innovativen Geschäftsumfeld tätig ist, das zugegebenermaßen noch ein paar Jahre brauchen wird, bis es wirklich am Markt massiv einschlagen wird. Aber diese Perspektive ist da und es ist jetzt sehr enttäuschend, dass der Bund sagt, ja, weil die Haushaltskasse leer ist, können wir leider nicht.
Wie es nun mit Lilium und damit auch dem elektrischen Fliegen Made in Bavaria weitergeht, das ist unklar. Bei Lilium will man sich derzeit nicht dazu äußern. Eine Option wäre, dass die Firma nach Frankreich abwandert. Präsident Emmanuel Macron hatte dem Unternehmen im Frühjahr großzügige Förderzusagen gemacht, sollte es eine Produktion in Frankreich aufbauen. Und dann steht noch ein Investment oder gar eine Übernahme aus dem Mittleren Osten im Raum. Erst vor kurzem war eine hochrangige Delegation aus Saudi-Arabien bei Lilium zu Gast. Damit gilt, ähnlich wie bei der zusammengekürzten Förderung für neuartige Synthesekraftstoffe, die Chancen für das Elektroflugzeug und damit ein nachhaltigeres Fliegen stehen nach wie vor gut. Ob diese Technologien allerdings künftig aus Bayern oder Deutschland kommen oder ob sie zu Investoren irgendwo anders abwandern, diese Frage bleibt offen. Wie es ein hochrangiger Luftfahrtmanager im Hintergrundgespräch sagt, gelte möglicherweise der Sinnspruch: In Deutschland erdacht, im Ausland gemacht.